Mittwoch, 26. Mai 1993, Frauenfeld, Hausversammlung, Familie Lengweiler. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Prophet Malachi, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg vor mir bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, nachdem ihr verlangt, und der Bundesengel, nachdem ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sich setzen, zu schmelzen und zu reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen, wird sie läutern wie Gold und wie Silber, dass sie dem Herrn richtige Opfergaben darbringen und das Opfer Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sei, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Ich nahe mich euch zum Gericht und werde ungesäumt Zeuge sein wider die Zauberer und wider die Ehebrecher, wider die Meineidigen und wider die, die den Tagelöhner, der Witwe und der Weise Gewalt antun und den Fremdling bedrücken, wider sie alle, die mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Heerscharen. Amen. Wir beten. Papa, lieber Vater, du heiliger Gott, du Vater von Jesus Christus, du Herr der Heerscharen, ich danke dir für deine Liebe und Güte. Danke dir, dass wir heute Abend uns wieder ein Dörfer versammeln, um dir die Ehre zu geben, du großer Gott. Ich bete dir an, im Geist und in der Wahrheit. Du großer Gott, du bist uns Schild und Ehre. Du hebst unser Haupt empor zu dir. Wir rufen zu dir und du erhörst uns von deinem heiligen Berge. Ich danke dir, dass der Arthur und seine Frau wieder bei uns sind und er wieder so geheilt worden ist, dass er dieses Wort wieder darf verkündigen, wieder kann verkündigen. Bitte dich, schenke ihm heute wieder volle Macht dazu. Und uns schenkt offene Herzen, damit wir das Wort richtig aufnehmen und bewegen. Wir wollen dir vollgefällig leben, du wunderbarer Gott. Ich bitte dich, segne diese Zusammenkunft, segne du uns alle und auch unsere Glaubensbrüder und Schwestern der ganzen Erde. Bitte dich auch für alle Menschen und für alle, die in Obrigkeit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Bitte dich auch besonders noch fürs Volk, fürs Land Israel, beschütze es und auch unser Volk und Land Schweiz. Amen.
Amen. Amen. Unser Thema finden wir in Sprüche 30, Sprüche 30, in Vers 18 und 19. Etliche von uns werden sich erinnern, dass vor so und so vielen Jahren oder Jahrzehnten diese Worte auch näher angesehen werden konnten. Sie heißen Vers 18: Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Ja. Ein eigenartiges Zeugnis gleich. Und so was kommen die drei oder vier Dinge. Erstens, der Weg des Adlers in den Himmel. Hebräisch Mehrzahl. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen, nicht auf den, sondern über den Felsen hinweg. Zweitens. Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere, also des Meeres. Und viertens, und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Kurze Worte, drei oder vier. Wieder ein Beispiel, wie unser Gotteswort mit ganz wenigen Worten unheimlich viel Wunderbares festhalten kann. Wir beachten alle vier Stücke sind in der Einzahl geschrieben. Der Weg des Adlers. Nicht einmal eines Adlers. Des Adlers. In den Himmel. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg. Der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Und jetzt, wissen wir ja, dass wir alle Fragen und Probleme, die sich hier beim sorgfältigen Lesen ergeben, wir Antwort und Lösung nur in der übrigen Schrift, im übrigen Wort Gottes, in den anderen Teilen unserer Bibel sich finden und uns anbetungswürdige Antworten und Lösungen und Klärungen zu geben vermögen. Und das alles nur durch den Geist, den Gott uns geschenkt hat. Den Geist, bitte nicht zu verwechseln mit Verstand, das sind zweierlei Dinge in der Schrift, durch den Geist, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen Gottes, auch da nicht Halt macht. Sicher haben wir uns, jeder von uns, beim Lesen dieser kurzen Worte schon kurze Gedanken machen können oder gemacht. Aha. Die verschiedenen Begriffe, Bezeichnungen, Hauptwörter sind sicher uns allen bekannt. Adler, Himmel, Schlange, Felsen, weniger bekannt ist Schiff. Und dann das vierte, ein Mann, sein Weg mit einer Jungfrau. Also dann Brautstand, Verehelichung. Schön, wie dieser Spruchschreiber sich am Anfang des Kapitels vorstellt. Erste Verse. Worte Agurs, des Sohnes Jakes, der Ausspruch, es spricht der Mann, Itiel, zu Itiel und Ukar, jetzt kommt. Fürwahr, er stellt sich vor, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Wer macht von uns damit? Natürlich keiner, nicht? Ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Zweitens, und Weisheit habe ich nicht gelernt. Drittens, dass sich Erkenntnis nicht des Heiligen, das ist die Anmerkung, sondern so dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte. Ja, jetzt wird schon etwas verständlich, warum der so sprechen kann. Dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte oder besäße. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste zusammengefasst, gesammelt. Wer die Wasser in ein Tuch gebunden, eigenartig. Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er, denen ist es, ist denen, die auf ihn trauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner erfunden würdest. Also weit. Unser lieber Bruder Emil Weber, der Chef der christlichen Allianz, den wir viele von uns sehr gut kennen, hat jetzt ja seinen Sohn weitergegeben, dieses Führeramt. Der war mal in Verlegenheit einer großen Versammlung in Stuttgart. Warum? Weil der vorgesehene Redner, weil der inzwischen gehört hat, ja, die Leiter dieser Versammlung, das sind ja Allversöhnler. Hat er abgeschrieben, ja, da kann ich nicht mitmachen. Da kann ich nicht mitmachen. Und dann hat der Adolf Heller, der Emil Weber mir angerufen, ob ich frei sei, ob ich da einspringen könnte. Ja. Und gut, es begab sich. Ich kam in die Versammlung, große Versammlung. Alles fremde Gesichter mit wenigen Ausnahmen. Ja, jetzt, was soll ich da machen? Ja. Dann habe ich gesagt, liebe Geschwister, liebe Freunde, so, wenn man, wie ich jetzt, plötzlich eingeladen ist und ein Zeugnis geben soll vor Freunden und Geschwistern, die ich nicht kenne und die ihr mich nicht kennt, dann ist es doch gut und in Ordnung, wenn ich mich vorstelle. So. Und dann habe ich mich mit diesen Worten vorgestellt. Erstens, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Zweitens, und Weisheit habe ich nicht gelernt. Und drittens, Erkenntnis des Allerheiligsten habe ich nicht. Was die gedacht haben, können wir uns vorstellen, ne? Ist ja davon noch normal. Ne? Aber eines war gesehen, dass die ganze Gesellschaft da den neuen Bruder mit Hochspannung die Ohren spitzen, was jetzt wohl kommen wird. Und dann habe ich das Thema gewählt, ist unsere Bibel wirklich Gottes Wort? Ohne Abstrich, die ganze Bibel. Allerdings Altes Testament im hebräischen Grundtext, Neues Testament im griechischen Grundtext. Übersetzungen können mehr oder weniger gut sein, aber da ist alles Wort Gottes. Nach der Versammlung kommt der eine oder die andere auf mich zu am Zahn und der Mühl. Wo hört man so etwas? Einer sagte, mir sind die Tränen gekommen, dass unsere Bibel so vollkommen Gottes Wort ist. Eine Freude. Und dann, Emil Weber, der wurde auch angegangen am Schluss. Also, so. Stichwort Adler. Der Weg des Adlers durch die Himmel. Wir fragen die Schrift. Der Weg des Adlers. Jeremia 49. Vers 22. Jeremia 49, Vers 22, bitte.
Siehe, wie der Adler zieht er herauf und fliegt und breitet seine Flügel aus über Bozra. Und das Herz der Helden Edoms wird am selbigen Tage sein, wie das Herz eines Weibes im Kindesmädchen.
Und wer ist der Adler? Das wird dann noch erklärt. Das ist Nebukadnezar, der König von Babel, ein Adler. Haben wir das? Wer war in Zürich in der Versammlung? Aha. Da haben wir gehört, Daniel 7, da wird Nebukadnezar als ein großer Adler, der da fliegt und dann auf die Erde gefällt und dann wird ihm eines Menschen Herz gegeben. Und dann haben wir bei Hesekiel, der große Adler mit buntfarbigem Gefieder, ebenfalls wieder Nebukadnezar, der König von Babel, der da kam und auf den Libanon und den obersten Wipfel einer Zeder abgebrochen hat und nach Babel weggeführt hat. Was ist das, das Rätsel? Die Schrift gibt selber die Antwort. Dieser große Adler, das ist der König Nebukadnezar von Babel. Ja. Also, dann wissen wir wieder, Nebukadnezar, König von Babel, seinerseits ist wieder ein Schattenriss. Ein Modell von wem? Von Satan. Dem Gott wunderbare Macht gegeben hat in der ganzen Schöpfung, lesen wir dann in der Erklärung dort. Und dann, weil sein Herz sich erhob, gerade um der Vollmacht und der Schönheit willen, die Gott ihm gegeben hat, kam er zu Fall. Und dann heißt es so, von diesem Nebukadnezar, er ließ leben, wenn er wollte, er tötete, wenn er wollte, er erhöhte, wen er wollte. Er erniedrigte, wen er wollte. Er hatte Gewalt über die Vögel im Himmel, über die Fische im Meer und alle Kreatur, da merken wir ja, dass das nicht, dass die Schrift wieder gar nicht den irdischen Mann meint, sondern der ist nur wieder Schattenriss und Modell, ja, für Satan als Adler. Bitte, der Weg des Adlers durch die Himmel. Das heißt, nicht nur für den da ist es zu wunderbar, um es zu verstehen, nämlich, dass der Satan sich frei in der ganzen Schöpfung Gottes durch alle Himmel bewegen kann und die ganze Situation beherrscht. Das ist für manches treue, gläubige Gotteskind etwas zu viel gesagt. Ja, ja, zu wunderbar, dass wir das nicht verstehen. Der Weg des Adlers durch die Himmel. Und dann haben wir bei diesem einen Adlermodell Nebukadnezar noch das Wunderbare, dass er 7 Zeiten dem einem Verwerfungsgericht verfallen war. Aber dann heißt es dort bei Nebukadnezar, diesem großen Modelladler für Satan, 7 Zeiten. Und dann heißt es so fein, und der Tau der Himmel benetzte ihn da in seinem Gericht, in seiner Gerichtstiefe, so lange, bis er erkannte, zuerst mal, dass die Himmel herrschen, nicht er, und dass da eben ein Gott sei, ein gerechter Gott, der ihm das jetzt zu erkennen gegeben hat nach dem schweren Gericht. Und was geschieht? Dieser Nebukadnezar wird wieder eingesetzt, erstens in alle seine frühere Herrlichkeit und zweitens gibt Gott ihm noch größere Herrlichkeit, als er zuvor hatte. Ja, das war jetzt mit dem Menschen Nebukadnezar, aber bitte, nur als Modell für den großen Adler, ja, für Satan. Ja. Also was dann da drin steht. Ne? An Blicke in das Herz unseres Gottes. Du sollst deinen Feind lieben. Wer ist denn der größte Feind? Und Christus? Er ist hier mit Du angesprochen, spricht der Vater zum Sohn. Drei Dinge oder vier, die zu wunderbar für mich sind, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers, Satan. Und was war denn der Adler von Anfang an? Das war ein wunderbares Geschöpf. Wer gibt mir eine Bibelstelle, das Adler das Geschöpf Adler, der ist der Chef aller Geflügelten, aller Vögel, der Adler. Aber es ist eine Bibelstelle, wo wir staunen können, wenn wir sonst alles Negative lesen von Adlern.
Hast du wieder jung wirst wie ein Adler.
Ich denke noch an eine repräsentative Darstellung von einem Adler.
Wie ein Adler, der über seine Jungen
repräsentativ am höchst wunderbar.
Wie ein Adler sich über seine Jungen
seine Flügel breitet. Ja, gut. Aber es ist noch nicht das zentrale, gewaltigste, wie die Schrift einen Adler würdig platziert. Wie heißen denn die vier lebendigen Wesen am Thron Gottes? Wie heißen die?
Adler.
Ist da etwa auch ein Adler da?
Ja.
Also eines Menschen Angesicht, das ist die Menschheit. Eines Löwen Angesicht, das ist Israel.
Stier.
Und Christus als der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann eines Adlers Angesicht, und das ist das vierte, eines Rindes oder Stieres Angesicht. Aha. Also Adler, genauso Satan, nicht als Satan geschaffen, sondern als schirmenden, gesalten Cherub. Passt das zum Throne Gottes? Ja. Und Cherubim sind nur aufgestellt im Allerheiligsten. So. Zweitens, also, die erste Wortgruppe zeigt uns Satan, wie er den Kosmos beherrscht. Und der zweite Punkt, der Weg einer Schlange über den Felsen. Das erste, seine kosmische Herrschaft, Adam, durch die Himmel. Und jetzt eine Schlange, das ist mit der, die muss auf dem Bauch kriechen. Der Weg einer Schlange wird dieser Satan, der die Himmel beherrscht, auch als Schlange bezeichnen. Aber wie er sich windet auf der Erde als Schlange, aber jetzt heißt es, jetzt kommt das wieder Unverständliche, über den Felsen hinweg. Wen bezeichnet denn unsere Bibel als Fels? Jesus Christus. Da haben wir doch in ein Kapitel im ersten Buch Mose, ja, da kommt Christus etwa siebenmal vor als Fels. Ja. Christus, da heißt, ein Wort heißt dann, nicht ist ihr Fels der Nationen wie unser Fels, Christus. Christus ist der wahrhaftige Fels. Ja, dass jetzt die Schlange, der Satan, erniedrigt, auf die Erde gebunden, sich über den Sohn Gottes, der der Fels Israels ist, einfach so hinweg schlängelt. Ne? Zu wunderbar für uns, aber nicht für unser Gotteswort. Ja. Was ist denn auf Golgatha passiert? Hat es dieser Fels Christus sich gefallen lassen, dass die alte Schlange sich einfach über ihn hat hinwegsetzen können, dass die Schlange, dass er mit sich hat machen lassen, was die Schlange wollte? Der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg. Zu wunderbar, zu wunderbar. Begriff, wo Adler und Schlange im negativen Sinn triumphierten, in dem Moment, und er ans Kreuz angenagelt war, erschraken sie. Jetzt triumphiert er. Der, der es sich gefallen ließ, dass die Schlange mit ihm machte, was sie wollte, und ließ das Furchtbare geschehen. Zu wunderbar. Und das nächste, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Ja, da müssten wir zuerst den Begriff Schiff näher ansehen. Ein Schiff. Ist ein Schiff ein Geschöpf Gottes? Antwort: Nein. Was ist denn ein Schiff? Ein Schiff wird gebaut, um auf dem kürzesten Wasserweg von einem Ufer, von einer Landseite an ein fernes Ufer fahren zu können, auf dem kürzesten Wege. Da wäre die Landwege unheimlich viel zeitraubender und so weiter. Also ein Schiff ist das Werk von Geschöpfen. Ein Schiff gestattet von einem Ufer an ein fernes Ufer auf dem Wasserweg ein fernes Ufer zu erreichen. Wenn ich jetzt darauf hinweise, wir haben ja den Propheten Jona, den kennen wir ein wenig, ein senkrechter Bürger, ein senkrechter Israelite, der hat immer prompt die nackte Wahrheit gesagt. Wunderbar. Nur passte es ihm gar nicht, dass er dann nach Ninive gehen sollte und Gericht verkündigen. Und dann erklärt er ja dann dem Herrn, warum ich nicht nach Ninive ging. Herr, ich kenne dich ja. Wenn ich da Gericht ausgerufen hätte, dann hätten die Ninifiten in Sack und Asche Buße getan, dann hättest du dich hier wieder erbarmt und dann wäre Ninive wieder umgekommen. Das Ninive ist die feindlichste Stadt gegen unser Volk, gegen Israel. Also, er entschließt sich kurz nach Jaffor hinabzusteigen und da fand er gerade ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, und Tarsis ist in Spanien, also gerade das weiteste Ende vom damaligen Meer, Mittelmeer, ne? Und stieg in das Schiff hinab. So. Da heißt nämlich immer hinab, in das Schiff hinab. So. Jetzt ist also Jona in einem Schiff. Jetzt fragen wir uns, ja, es ist doch ein Prophet, er ist Prophet, Jona, ne? Ein Prophet Gottes mit dem Schiff, da kann doch nichts passieren, aber ein Sturm, noch größerer Sturm, furchtbar. Und der Jona hat das Fährgeld bezahlt, von Israel nach Spanien, ne? Hat er es wieder bekommen? Ja, nee. Also, Schiffsreisen, ja, müssen bezahlt werden. Ich darf jetzt ganz mal plump sagen, Schiff bedeutet, ist ja in besonderer Hinsicht, Schiff bedeutet, für Israel das Gesetz vom Sinai. Das ist auch schwer verständlich im Moment. Ist das Gesetz vom Sinai von Gott gegeben? Ja. Ja, bitte. Wollt ihr gar nicht antworten?
Engel.
Was?
Engel.
Aha. Du, Christus kommt zur Erlösung in die Welt, sprich zum Vater, Vater, du hast diese Opfergesetze und dieses Gesetz hast du nicht gewollt, noch hast du wohlgefallen daran gefunden, noch hast du es gefordert, ja wer denn, wir wissen, das Gesetz vom Sinai, von heiligen Engeln angeordnet. Also wer sind da die Schiffbauer des Gesetzes? Heilige Engel. Und siehe da, wie bei Jona, immer, ja, war der Herr Jesus auch einmal in einem Schiff? Da war natürlich gar nichts möglich. Nicht? Wenn der Jesus im Schiff sitzt, da kommt kein Sturm. Oder? Seid ihr anderer Meinung? Ja, ich auch. Ja. Und Jesus schläft selig in dem Steuer. Der Sturm tobt weiter, Wasser spritzt den Schiff und so weiter. Und jetzt also, selbst wenn Jesus in einem Schiff ist, ist gar nicht garantiert, dass es ohne Sturm und ohne Gefahr geht. Aha. Das Schiff, in dem Jesus war, er gebietet dann dem Sturm und den Wellen. Und dann wird es still. Aha. Also das Gesetz vom Sinai hatte nach Meinung der heiligen Engel, da ist das kurze Wort, vorerst am Platz, nach Meinung der Engel das Gesetz vom Sinai zum Leben gegeben. Die haben gemeint, da muss Israel spuren. Israel musste ja durch das Meer der Nationen, so sagt die Schrift, spricht vom Meer der Nationen, durch das Meer der Nationen, und da bauten diese heiligen Engel das Schiff des Gesetzes, um sie vor dem Untergang im Völkermeer, nicht? Durch die Nationen zu bewahren. Ja. Ja. Also was da dann geschehen ist, lassen wir. Ja, und wie ist denn, wenn Paulus in einem Schiff ist, der Auserwählte, vom Himmel her Auserwählte, Rüstzeug Jesu Christi für alle Nationen, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zu predigen. Also wenn der in einem Schiff ist, dann ist das nicht natürlich das Meer, die Ruhe selbst. Wie ist das da? Da schreibt er selber noch, ich habe dreimal Schiffbruch gelitten und kam immer gerade knapp mit dem Leben davon. Paulus, Schiffbruch. Ja, und dann, was ist da mit dem schönen Schiff? Maximaler Schiffbruch und eigenartig. Dieser ganze Bericht dieses Schiffes, das 14 Tage und 14 Nächte im Sturm auf dem Mittelmeer herumgepeitscht worden ist, ist wunderbar. Ja, wie soll ich sagen, ja? Eine Modellvorführung der Religionen und der christlichen Verkündigung des Evangeliums, die gesetzlich ist. Die gesetzlich ist. Also, gibt es das in unseren evangelischen Kirchen? Dass ein Evangelium verkündet wird, das kein Evangelium ist, wie Paulus schreibt, sondern kräftig Gesetz verkündet. Gibt sogar den Ausdruck, ein Kirchenschiff? Gibt es das? Aha. Die mussten bei diesem Schiff, Paulus, wo es das dann in Malta strandete, mussten eine Sache, ein Bestandteil des Schiffes, nötig war für alles, nicht wahr? Die Segel und das Steuerruder und die Rettungsboote und weiß was da alles da war. Ne? Eines nach dem anderen mussten die preisgeben. Eines nach dem anderen mussten die preisgeben. Und wie steht es heute in unseren evangelischen Kirchen? Die haben längst hat alles preisgegeben, was wirklich ein Bestandteil, wenigstens dann der Verkündigung des Evangeliums unter Gesetz nötig wäre. Ja. Ah.
In der katholischen Kirche ist es nicht viel besser.
Ja, aber wir reden jetzt früh. Ja. Also. Ja, ich bin versucht, dabei am Ende dieser Schiffkatastrophe Paulus noch zu verharren. Ja, eines wollen wir doch noch beachten. Dass Paulus, der hat ja gewarnt. Die Fastenzeit ist schon vorüber, als jetzt sollte man hier bleiben. Der Schiffsherr, der Besitzer und der Steuermann, die wussten es besser und dann kam das. Jetzt, die ganze Schiffsmannschaft, alle, die auf dem Schiff waren, waren die 14 Tage und 14 Nächte ohne Nahrung geblieben, sagt dann Paulus. Und darf jetzt denen bezeugen, dem untergehenden Schiff: in dieser Nacht stand der Engel des Gottes bei mir, der mir verkündigte, Paulus, alle, die mit dir in dem Schiff sind, werden gerettet werden. Alle. Und so wird es geschehen, in seiner Ordnung. Und was macht Paulus jetzt? Feier des Brotbrechens, nicht nur auf hoher See, in einem untergehenden Schiff, so Land das Gesetz zum Leben gegeben, erwies sich zu einem Dienst des Todes und der Verdammnis. Was macht er? Jetzt nimmt er Brot, bricht es und dankt. Und sagt so, jetzt sollt ihr alle Speise zu euch nehmen, denn das ist nötig zu unserer eurer Rettung. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Im Herzen der Meere ist wieder mehr als nur an der Oberfläche. Die Bibel stellt die berühmte Stadt Tyros in einem ganzen Kapitel dar als ein Schiff. Tyros. Als ein Schiff. Steuerruder sind die Leute, Männer von da, und das Doppelplankenwerk von da, und die Segel das, und so weiter, das Geländer, alles so. Und jetzt schlagen wir Psalm 107 auf und staunen. Psalm 107, glaube ich, Vers 53. Psalm 107 ungefähr, nein, Vers 23. Vers 23.
Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben.
Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben.
Auf großen Wassern Handel treiben. Diese sehen die Taten Jehovas und seine Wunderwerke in der Tiefe. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Ja. Die fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen, es zerschmilzt in der Not ihre Seele.
Weiter.
Die taumeln und schwanken wie ein Trunkener, und zunichte wird alle ihre Weisheit. Dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille, und es legen sich die Wellen.
Wunderbar.
Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen.
Wunderbar. Warum ist das wunderbar? Weil das nicht gewöhnliche Schiffe sind hier, sondern fahren unsere Schiffe hinauf bis in den Himmel. und gehen hinab. Zuerst heißt es, sie fahren hinab in die Tiefen. Ja? Da haben wir ein Wort, ich weiß jetzt die Stelle nicht gerade, wo alt, ich habe es notiert, den müssen wir aufschlagen. Hesekiel 30, Vers 9. Hesekiel 30, Vers 9.
Hesekiel
30, ja. Vers 9. Was unsere Bibel uns alles offenbart.
An jenen Tage werden Boten von mir in Schiffen ausfahren, um das sichere Äthiopien zu erschrecken. Und große Angst wird unter ihnen sein am Tage Ägyptens, denn siehe, es kommt. So spricht der Herr Jehova, ja, ich werde dem Getümmel Ägyptens ein Ende machen.
Also, nein. Warte mal, Monichmini, Bib, Elberfeld und Aufschlag, Hesekiel 30.
30.
Ja. Hast du vielleicht gerade noch, oder hast du schon aufgeschlagen?
Hesekiel 30, ja.
Ja, gehen wir es mal schön. Wo ist die Stelle?
9.
Vers 9. Oder was ist
ja, nun. Das heißt.
Ja. An jenem Tage, hat er jetzt gelesen.
An jenem Tage werden Boten von mir. Deshalb wollte ich da nachsehen. Nicht Boten von mir ausgehen, sondern Boten von vor mir. Das ist also nicht die der Herr selber sendet, diese Schiffe da hinunter, sondern die stellen sich vor den Herrn und dann genehmigt er, das ist. Und werden... An jenem Tage werden Boten von vor mir in Schiffen ausfahren, um das sichere und so weiter.
Ohne ist erklärt von vor mir.
Sehr schön. Also danke, Elberfelder hat es also doch noch genau genommen. So. Schiff, ja. Oh, da wäre noch viel zu sagen, aber Salomo baute, das wollte ich noch sagen, eigenartig. Auch Salomo baute Tarsischiffe. Und was musste er erleben? Die ganze salomonische Tarsisflotte zerschellt. Paulus ist im Schiff, auch ein guter Israelite. Schiff, Katastrophe. Dreimal hat er sonst schon Schiffbruch gelitten. Der Herr Jesus ist im Schiff, der Sturm kommt auch. Immer wenn ein Israelite in einem Schiff ist, dann ist was garantiert Katastrophe. Nur dass das Wort Jesu dann retten kann. Schiff das dritte, jetzt kommt das vierte. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Da haben wir auch unsere Bibelstelle.
Und
lesen wir mal Hosea 2, Vers 14. Du liest ich Hosea 2, 14 und du Hosea 2, 19 und 20. Oder sind es immer wieder die gleichen Verse? Lesen wir zuerst mal Hosea 2, 14. 2,
14. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung. Und sie wird daselbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tage, da sie aus dem Lande Ägypten heraufzog. Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Jehova, da wirst du mich nennen, mein Mann.
Aha.
Und du wirst mich
Israel, ja.
Mein Mann, und du wirst mich nicht mehr nennen, mein Baal. Und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Munde hinweg tun.
In welchem Vers lese ich jetzt?
17.
Lies Vers 19.
Und ich will dich mir verloben.
Aha.
In Ewigkeit.
Aha.
Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit.
Vers 20.
Immer noch 19. Und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit. Jetzt von 20.
Das sind Verheißungen für Israel, also zu wunderbar. Der Weg eines Mannes, das ist Christus, mit der Jungfrau, das so war Israel zuerst genannt. Und jetzt in dieser wunderbaren Weise ausgesprochen. Dann Hesekiel 16, Vers 54 und 55.
Auf dass du deine Schmach tragest. Aha. Und dich schämest alles dessen, was du getan hast, indem du sie tröstest. Und deine Schwestern Sodom und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Und Samaria und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Und auch du und deine Töchter, ihr werdet zurückkehren zu eurem früheren Stande.
Ja, also das wieder, das Israel, wo Christus sich als ihr Mann bekennt. Jetzt kommt aber, wie steht es nun mit uns? Was schreibt Paulus am Ende vom Epheserbrief, glaube ich? Das Geheimnis, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Hast du es gehabt?
Epheser Kapitel 5.
Epheser Kapitel 5, ja. Lies gerade mal die Stelle. Vierten Vers vorher.
Ab Vers lesen wir 28, Epheser 5. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Weiber zu lieben wie ihre eigenen Leiber.
Aha, aha. Und da gehört ihr Ehegatten.
Ja,
ja, so. Oder es steht nicht nur geschrieben, das Weib sei dem Manne untertan. Ja. Wieder.
Wer sein Weib liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie auch der Christus die Versammlung.
Aha, wunderbar. Also, was ich jetzt sage, da ist Christus jetzt der Mann und wir sind sein Weib. Ne? So. Und weiter, jetzt kommt dann das Hauptwort.
Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleische und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Paulus zitiert da 1. Mose 2,24.
Ja, weiter.
Dieses Geheimnis ist groß.
Aha, jetzt. Dieses Geheimnis, Mann und Weib, Paulus, ist groß. Ich aber
sage es in Bezug auf Christum und die Ekklesia, die Versammlung.
Aha. Also, was keiner unserer teuren Brüder vom Früher, die uns belehrten, nicht, als gläubiger Jüngling und weiterhin, nie darauf hingewiesen, dass von Gott aus auch die Gemeinde Jesu Christi, die da ist, sein Leib, so, auf höchster Ebene die Erfüllung dieses Wortes oder dieser Begriffe Mann, Weib zu wunderbar für mich zu verstehen. Auf höchster Ebene, das ist das Allerheiligste, gilt für uns, Paulus. Ich aber beziehe dieses große Geheimnis, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, auf Christus und seine Gemeinde. Ja. Genügt noch nicht. Jetzt darf ich hier nicht vergessen, jetzt kommt dann das Heiligtum. Da ist Christus auch der Mann. Und wer ist da das Weib? Israel. Haben wir gerade gelesen, ne? So. Und was ist denn im Vorhof? Das ist das Gewöhnliche. Dem Fleische nach. Da sind Männer und Frauen da und loben und danken und so weiter. Ich aber will nicht vergessen zu sagen, der Begriff Braut ist vollständig reserviert für Israel. Die Gemeinde, die jetzt auch Weib des Mannes Christus ist, Weib, wird nie Braut genannt, aber fast noch umso wunderbarer, schreibt Paulus, ich habe euch als eine reine Jungfrau, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau, ich habe euch als eine reine Jungfrau einem Manne verlobt. Jesus Christus führe ich euch zu, als eine reine Jungfrau, die ich mit dem Manne Christus verlobt habe. Wunderbar. Und da habe ich gesagt, oder so schön.
Du hast du.
Ja, bitte.
Dem Mann und Frau, die ein Fleisch sind, ist es das, was du jetzt vorhin gesagt hast, er sieht die Gemeinde, Herr Jesus als Jungfrau führte, einen Geist mit ihm. Ist die Gemeinde mit dem Herrn Jesus ein Geist?
Die Gemeinde ist mit Jesus,
ein Geist.
Leib.
Ein Geist. Ein Geist.
Ein Geist.
Ja.
Ein Geist.
Ja.
Ein Geist.
Noch viel mehr. Ne? Er ist das Haupt, da sind wir Glieder an seinem Leib. Er ist der Mann, dann sind wir sein Weib. Jetzt aber sind wir noch nicht sein Weib, sondern jetzt sind wir eine reine Jungfrau. Eine reine Jungfrau, die Paulus einem Manne Christus zuführt. Jetzt, ja, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Ne? heißt nicht mit einer Weibe. So. Und Jungfrau, auch Israel, auch wie wird nicht die Jerusalem und Zion auch wie genannt? Die Jungfrau, Tochter Zion. Tochter Zion freue dich. Aber da muss doch schnell gesagt werden, was uns Frommen, je frömer wir sind, gar nicht passt. Das Wort unseres wunderbaren Gottes und Vaters im Heiligen Geist geht so weit, da gibt es mehr als eine Stelle, die Jungfrau Tochter Babel, die Jungfrau Tochter Zion, die Jungfrau Tochter, und dann sind alle Hauptstädte genannt. Das heißt also, Gott sieht schon, ja, wir sind ja, sind wir Erstlinge aus den Nationen. Und wenn der Erstling heilig ist, dann ist die ganze Masse, von der die Erstlinge genommen sind, auch heilig. Also, so wunderbar sind diese Dinge. Paulus, ja, in meinen Augen, ja, ich sage so, mit dem schließe ich jetzt, bildlich gesprochen, hat Paulus unter vielen anderen den Dienst, oder ist Paulus der Eliezer Gottes? Was hat denn der Eliezer für einen Auftrag gehabt? Dem Sohne der Verheißung, dem Isaac. Und Paulus schreibt, ihr seid gleich Isaac, oder so, Söhne der Verheißung, dem Isaac eine Jungfrau, der Eliezer, zuzuführen. Und wie das doch geschah, was der Eliezer alles fein gemacht hat, und die Rebekka, ja, die Rebekka, was die alle Kamele getränkt und so weiter, also, wir können nur sagen, noch einmal repetieren. Drei sind, die ich nicht verstehe, und vier sind zu wunderbar für mich. Der Weg des Adlers durch den Himmel. Der Weg einer Schlange über den Felsen. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Amen. Stimmt's, dass in diesen wenigen Worten ungeheuer viel drin ist? Wie gerade als Beispiel, besonders treffendes Beispiel. Mit wenigen Worten viel, viel gesagt. Gibt es andererseits auch, dass einer viele Worte macht, und wie viel ist dahinter und drin? Ja. So.
Jetzt darf ich noch um zwei Schlussgebete bitten.
Ja, dir lieber himmlische.
Bitte recht laut. Ja.
Dir lieber himmlischer Vater, möchte mir danken,
ja, für
das
gut.
Wort in Christo Jesu. Danke für die Vielfalt, die wunderbare Führung. Danke für die Herrlichkeit, die du uns je genau hast und den Weg bereitet hast durch deinen geliebten Sohn. Das ist wieder neu, haben wir wieder gehört und offenbar worden. Wer dir anhängt, lieber Vater und Sohn Jesu Christi, ist ein Geist mit dir. Das steht bei der Bibel. Und wir danken dir, dass wir das wissen dürfen. Und wir danken dir, Herr, dass du es immer mehr erleuchten möchtest, erfüllen möchtest, dein Wesen kund werden lassen möchtest. Wir danken dir, dass du dich zu uns neigen tust und uns ein Volk gehalten hast. Immer wieder neu. Dass wir das erkennen, Herr, deine Liebe, die alles bereit. Und dass du dich vorgenommen hast, wirst du wunderbar vollenden. Du hast in dir Gnade, in deine Herrlichkeit. Und du, Herr Jesus, bist vorangegangen. Als Erstling. Und mit der Gewissen, Herr, dass du mal alles einlösen wirst, vollenden wirst, an jedem Glied, sodass wir auch erkennen, dass wir in der heutigen Zeit, ausreichend sind, immer mehr unsere Heiter erheben dürfen und dein Erscheinen erwarten. Wir danken dir auch für alle Verheißung im Volk Israel, an deine Brut, Herr, und du dich einmal vereinen zwischen mit dir. Und wir danken dir auch für den wunderbaren Ratschluss zu verheißen, was du die ganze Schöpfung hast. Du tust alles, Herr, in deiner langen Freistuhle. Und du, dir möchten wir danken, dass wir für den Abend, für das große Vorrecht, wir haben hart, dass wir dein Wort gehört, das fülle Evangelium, das du geschenkt hast, und dort verfahren durch und kund werden lassen im Wort der Schrift der deinem Gelehrten Paulus, wo wir immer dürfen erkennen, Herr, wie wunderbar, dass das alles einmal ist, weil wir allein sind mit dir und zum Segen dürfen sie für alle Menschen. Gelobt sei dein Name und komm mit Vater, Herr. Amen.
Amen.
Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, wie du wunderbar bist und deine Geheimnisse uns durchkommen. Dass wir dürfen reinblicken, jetzt schon für den Vorzug, den wir dürfen haben, weil wir Glieder an deinem Leibe sind und du das Haupt. Und von dem Haupt aus werden wir unterrichtet. Bis in die äußersten Zellen an unserem Leib, an deinem Leib. Wir danken dir, himmlischer Vater. Wir können es fast nicht fassen, aber es ist so, wie dein Wort sei. Jedes Wort ist eine wunderbare Kraft und Weisheit. Und dafür möchten wir danken, dass wir nur so Brüder haben, die uns unterrichtet und uns ein Hals geht auf dem Weg zu dir durch dein Wort im Glauben aus Gnade. Gott sei Lob und Dank. Und wir bitten dich, himmlischer Vater, im Namen Jesu, dass du auch denen begegnest, wo das Vorrecht noch nicht haben wie mir, dass du ihnen das Herz öffnest auf irgendeine Art und begegnest, dass du Herr wirst auch ihrem Leben. Und wir danken dir auch für dein Volk Israel, wo du auch zum Ziel führst und bald wirst dort erscheinen als König der Könige und Herr der Herren. Lob und Dank. Und segne du diesen Bruder Arthur, wo er herkommt. Gib ihm weiterhin die Kraft und den Blick und das Licht und die Auslegung, dass Menschen erfüllt werden mit dem, was gehört. Dass es keine leeren Worte sind, sondern Kraft und Weisheit, Lob und Dank. Da möchten wir dir danken. Und du möchtest auch das, was wir gehört haben, in unseren Herzen bewegen, auf dem Weg und wo wir herkommen. Dass wir es weitergehen im Namen Jesu. Gott sei Lob und Dank, dass wir noch solche Begegnungen dürfen haben. So ungestört dürfen zusammenkommen,
ja,
und dich loben und preisen und anbeten. Wir danken dir für alles, für jeden Schritt und Tritt. Für Gesundheit, Bewahrung vor Unglück und vor dem Übel dieser Welt. Für Speis und Trank, wo wir jeden Tag haben, aus Gnade. Und für die wunderbare Natur
für die wunderbare Schöpfung, ja, die du geschaffen hast, himmlischer Vater. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen. Amen.